dass wirtschaftlich und vor allem politisch jetzt auch mal ein Ruck durch das Land geht, weil je mehr Zeit wir verlieren, umso schwieriger wird es auch sein, es wieder aufzuholen. Wir haben aber einfach viel zu viele Diskussionen der Vergangenheit gehabt, die uns nicht sonderlich weit geführt haben als Land. Was wir vielleicht in Deutschland mehr brauchen, ist mehr Bürgerinitiative. Mich würde schon mal interessieren, wenn, ich nehme jetzt mal Berlin, ein paar Hunderttausend auf die Straße gehen würden und sagen, jetzt reicht's, dass wir immer wochenlang auf irgendwelche Termine bei Behörden warten müssen. Und ich muss dir gestehen, wenn du einmal über den Globus dann mit dem Finger gehst, du landest dann doch eigentlich im deutschsprachigen Raum. Und du wirst das Klima nicht retten, nur weil du das letzte Gebäude in Deutschland auf den höchsten Standard bringst. Vielleicht müssen wir als Branche auch mehr auf die Straße gehen und uns mehr an den Endverbraucher wenden.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Talk, dem Podcast von Immobilienmanager. Diesmal darf ich Sascha Klaus, Vorstandsvorsitzender der Berlin Hüb, begrüßen. Ein prominenter Banker in der Branche, muss man sagen. Am Anfang stelle ich immer drei persönliche Fragen, damit wir auch so ein bisschen merken, wer ist denn der Sascha Klaus eigentlich? Deswegen mal so eine persönliche Frage. Lieber Sascha, warum bist du eigentlich Banker geworden und warum in der Immobilienbranche gelandet?
Ja, ich habe mir tatsächlich kurz vor dem Abitur echt den Kopf zerbrochen, was ich machen soll. Und bin eigentlich auf recht schnell dann auf die Banklehre gestoßen, weil mich der Praxisbezug so interessiert hat. Ich konnte mir damals nicht so vorstellen, irgendwie 4 Jahre nur BWL zu machen in einem großen Plenarsaal, Hörsaal. Mit Banklehre gestartet und danach habe ich berufsbegleitend dann studiert bei der Hochschule für Bankwirtschaft, heute die Frankfurt School of Finance and Management. Würde ich im Nachhinein vielleicht auch wieder so machen. Zu Immobilien bin ich eigentlich erst später in meiner Karriere gestoßen. Das war fast eher ein Zufall. Ich war in der Commerzbank irgendwann dann auch mitverantwortlich für die Non-Core Asset Unit, wo auch die Euro-Hypo damals drin war. So bin ich mit dem Immobiliengeschäft zusammengekommen, habe in der Zeit extrem viel gelernt und bin dabei geblieben, weil was mir am Immobiliengeschäft gefällt, ist, dass sie es anfassen können, dass sie es sehen können. Vorher habe ich, sag ich mal, auch viele Dinge gemacht, die im Bankwesen, die man nicht anfassen konnte, die synthetisch waren. Und ja, und das gefällt mir, wenn man dann in der Stadt rumlaufen kann und sagen kann, okay, das finanzieren wir oder die Projektentwicklung haben wir finanziert und sie dann wirklich was Langfristiges für die Gesellschaft auch machen.
Heißt, du hattest in deiner Kindheit auch nie einen Traumjob?
Den hatten wir, glaube ich, schon immer mal, ne? Als wir klein waren, Pilot und etc. Also die ganzen Klischees. Aber eigentlich mache ich das, was ich mache, eigentlich ganz gerne.
Jetzt warst du auch 8 Jahre in den USA, wie ich herausgefunden habe. Was hast du von dort mitgenommen? Was vermisst du an dem Leben in den USA?
Ja, es waren fast 9 Jahre, ja, in der Tat. Was ich vermisse, was mir sehr gefallen hat in den USA, ist dieser Pragmatismus, den man an den Tag legt, das Unternehmertum, also auch mal Risiken einzugehen und vor allen Dingen, wenn es mal nicht gut läuft, dass man nicht als komplett gescheitert gilt. Ja, das ist in der Gesellschaft in den USA anders. Und ich glaube, deshalb ist auch das ganze Venture Capital etc. oder auch mal in seiner Karriere mal Dinge ausprobieren, einfach anders verankert, besser verankert. Es gibt zwar Hierarchien in den USA, genauso wie auch bei uns in den Unternehmen, aber mein Eindruck war auch, es ist etwas weniger hierarchisch, macht es auch insgesamt etwas angenehmer. Und was einem als Deutscher auch sehr schnell auffällt dort, weniger Neidgesellschaft. Es ist einfach der Drang, selbst zu reüssieren und man macht halt nicht den Nachbarn oder andere schlecht, weil sie einfach erfolgreicher ist, sondern da ist irgendwie dieses natürliche Gen, dem dann auch nachzueifern.
Und gibt es was, was du aus dem Leben vermisst? Also ein Taco Bell oder sowas? Ja?
Nee, essenstechnisch glaube ich nicht. Also geografisch, das Land ist so groß und hat so viele unterschiedliche Dinge zu bieten. Von Florida über die Rockies bis nach Hawaii, aber auch die großen Metropolen an den Küsten. Ich habe auch sehr, sehr viel privat dort unternommen. Die Chance muss man ja da ergreifen. Ja, das vermisst man vielleicht ein bisschen geografisch. Auf der anderen Seite vermisst man nach Jahren auch etwas das Kulturelle, was wir in Europa haben, diese Diversität. Also ich habe es nicht bereut, wieder zurückzukommen.
Sehr gut. Und meine letzte Einstiegsfrage. Was wirst du als erstes tun, wenn du in Rente gehst?
Wahrscheinlich erstmal ein bisschen länger verreisen, weil zurzeit habe ich auch schon immer ein schlechtes Gewissen, 3 Wochen weg zu sein. Oft ist man dann immer maximal 2 Wochen weg. Und ich glaube, wenn man ein bisschen mehr Flexibilität hat, kann man vielleicht auch andere Dinge etwas länger erkunden. Werd vielleicht die Fotosammlung auch mal ein bisschen sortieren, auch für Nachkommen. Da braucht man viel Zeit. Ich glaube, bis dahin haben wir alle eine 6-stellige Anzahl von Digitalfotografien. Und dann wahrscheinlich mir auch überlegen, irgendwas Sinnstiftendes dann auch mit dem restlichen Leben anzufangen. Was kann eigentlich noch ein gesellschaftlicher Beitrag sein? Weil man hat ja dann doch einiges an Erfahrung ja dann gesammelt, was man dann auch weitergeben möchte.
Schön. Jetzt erleben wir Deutschland das erste Mal im Winter zu plakatiert mit den Habecks, Scholz und Lindners dieser Welt. Wie siehst du ganz generell derzeit die politische Lage in Deutschland?
Ja, es ist schon sehr schwierig. Ich muss sagen, ich habe es jetzt in meinem Leben so noch nicht so krass erlebt. Ja, wir haben jetzt kurz vor der Bundestagswahl haben wir ca. 30% der Wähler, die entweder nicht wählen wollen oder völlig unentschlossen sind. Das ist ein Rekordwert so nah an der Wahl, den wir noch nie hatten. Das zeigt die große Unsicherheit, vielleicht aber auch die Politikverdrossenheit, die mangelnde Orientierung, auch das Scheitern der Koalition. Ich meine, das passiert in Nachbarländern, will ich jetzt nicht sagen täglich, aber doch viel öfter als in Deutschland. Aber es war schon ein großer Einschnitt für uns. Das zeigt auch eigentlich, wie sehr wir politische Stabilität in der Vergangenheit gewohnt waren. Ja, und ich bin schon jemand, der jetzt nicht nur das Glas halt voll sieht und sagt, ja, wir haben es als Land auch schon immer geschafft und wir schaffen es auch wieder. Ich finde, es ist schon an der Zeit, das Glas etwas halb leer auch zu sehen, dass wirtschaftlich und vor allem politisch jetzt auch mal ein Ruck durch das Land geht, weil je mehr Zeit wir verlieren, umso schwieriger wird es auch sein, es wieder aufzuholen. Und ich wünsche mir eigentlich stabile politische Verhältnisse. Es muss dann auch nicht immer das Richtige passieren, aber der Wähler hat zumindest dann auch immer die Möglichkeit zu sagen, nee, so möchte ich es nicht. Ich möchte eine Änderung haben. Wir haben aber einfach viel zu viele Diskussionen in der Vergangenheit gehabt, die uns nicht sonderlich weit geführt haben als Land. Und da brauchen wir wirklich eine Änderung langsam.
Bekommst du Anrufe aus den USA von Freunden vielleicht, die sagen, Mensch, was ist denn da bei euch eigentlich los?
Nee, eigentlich nicht, aber aus dem europäischen Ausland tauscht man sich da schon aus. Die Amerikaner, klar, die fragen sich natürlich auch, wo ist eigentlich unsere Stärke geblieben? In restlichen Europa macht man sich natürlich auch schon etwas Sorgen. Nicht umsonst spricht man ja dann vom kranken Mann in Europa. Und sagen wir mal, diese Stärke muss man sich zurückerobern. Ja.
Jetzt haben wir auf dem deutschen Immobilienmarkt vor allen Dingen die Hoffnung, dass mit einer neuen Bundesregierung es auch endlich vorwärts geht, was Deregulierung und Co. angeht. Ist das eine Hoffnung oder glaubst du, das ist eine gerechtfertigte Erwartungshaltung, die wir an die nächste Wahl setzen dürfen als Immobilienmarkt?
Das ist schon eine absolut gerechtfertigte Erwartungshaltung, die man haben kann, ja, weil wir haben keinen klaren Kurs, Ja, was zum Beispiel Nachhaltigkeitsregulierung angeht, was Mietrecht angeht, also da langfristige Sicherheit zu geben, Förderlandschaft. Hier haben wir auch in der Vergangenheit immer einen sehr schnell sich ändernden Zickzackkurs auch erlebt. Entbürokratisierung, das ist ein Stichwort, was letzten Trendbarometer der Berlin-Hüb, was 3/4 der Befragten erwähnt hat als eine der Top-Prioritäten. Ja. Und da nochmal zurück zu deiner Frage, ja, wie sehen uns Ausländer, Amerikaner etc. Da wundert man sich schon, wie lange die Dinge bei uns genehmigungsmäßig brauchen. Ja, also wenn wir bei Infrastrukturprojekten mehr als 10 Jahre brauchen, wenn wir bei Immobilienprojekten teilweise 7 oder 8 Jahre auf eine Genehmigung warten, das ist einfach viel zu lang. Wenn sich das nicht ändert, wird es auch unseren Wirtschaftsstandort erheblich schwächen. Und deshalb ist es schon eine ganz klare Erwartungshaltung des Wählers, dass sich da mal was ändert.
Jetzt seid ihr in der Bankenlandschaft ja mit ja die regulierteste Abteilung quasi in der Immobilienwelt, kann man ja so fast sagen. Gibt es so drei Maßnahmen, wo du auch aus deiner Perspektive sagen würdest, die würde uns als Bankenlandschaft auch helfen, wenn wir dort ganz konkret Deregulierung betreiben würden?
Ja, also man fühlt sich natürlich immer selbst als der meist regulierteste im Markt. Ich würde sagen, wir tragen ähnliche Pfunde an Regulierung wie viele andere auch. Also wenn ich mich mit Projektentwicklern unterhalte, was die alles an Bauvorschriften zu erfüllen haben oder was alles bei den Genehmigungswegen zu berücksichtigen sind, dann steht das, glaube ich, auch unserer Bankenregulierung in nichts nach. Ja, was würde ich mir wünschen? Vielleicht ein nicht so strenges Basel-Regime. Ja. Siehe auch die Amerikaner, die das jetzt auch immer mehr auch aufweichen. Ich finde es für die Immobilienbranche geht es zu weit. Wir nennen ja auch immer das Beispiel Projektentwicklung, die zukünftigen Kapitalunterlegungen, die dann auch für große Transformationsprojekte gelten, wo es einen völligen Widerspruch eigentlich gibt, zwischen dem, was man politisch, gesellschaftlich erreichen will, wo man die Investitionsmittel haben möchte und dann auf der anderen Seite die Regulatorik, die eigentlich eher bestrafend, wirkt. Dann das letzte große, Thema der letzten Jahre, ESG, bin ich auch der Meinung, dass nicht nur den Banken, sondern vielen anderen Marktakteuren einfach zu viel Regulatorik aufgebürdet wird. Sehr komplexe Regularien über 500 Seiten, Taxonomie, CSRD-Reporting bis ins kleinste Detail. Da sage ich auch immer, damit werden wir das Klima nicht retten. Es verursacht aber einfach deutlich mehr Kosten. Ja, also auch da kann man, glaube ich, etwas entbürokratisieren, ohne wirklich das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren.
Jetzt waren wir schon relativ spezifisch, aber wenn es einen Bundeskanzler Sascha Klaus geben würde, gibt es so, in den USA hört man ja, dass Trump jetzt ganz viele Dekrete als allererstes unterschreiben will. Welche drei Dekrete würde Sascha Klaus sofort unterschreiben?
Ja, ob es gleich Dekrete sind, weiß ich nicht, aber ich würde eine Infrastrukturinvestitionsinitiative gleich starten. Ja, sozusagen ein Infrastruktur-Wumms. Ja. Und wir haben ja schon hier oder da mal gesehen, wenn wir was schnell wollen in Deutschland, geht es auch schnell. Ja. Sprich Beschleunigungsverfahren. Ich würde mir eine vorübergehende Reformierung der Schuldenbremse mir anschauen. Ich muss zugeben, dass ich in der Vergangenheit eigentlich immer gegen Aufweichen der Schuldenbremse war, weil das konterkariert eigentlich immer, dass man auf der anderen Seite mit den Kosten, mit den Ausgaben dann auch gut managt. Ich habe aber in der Zwischenzeit ein bisschen den Glauben verloren, dass wir auf der Ausgabenseite, sagen wir, viel effektiver werden könnten. Das würde so viel Zeit verbrauchen, dass wir eigentlich bei der Investitionsseite zu viel Zeit verlieren würden. Also deshalb bin ich in der Zwischenzeit eigentlich eher dafür, lass uns unsere Infrastruktur jetzt mal auf Vordermann bringen. Das werden wir uns auch langfristig leisten können. Dann würde ich tatsächlich die Entbürokratisierung mal vorantreiben. Ja. Trump macht es natürlich mit Elon Musk und der neuen Behörde natürlich gleich sehr, sehr radikal, aber man sieht eigentlich, dass das ein Thema, was viele, viele Länder beschäftigt. Das muss man auch, sag ich mal, top-down mal angehen, nur bottom-up wird das nicht funktionieren. Und ich würde mich auch relativ rasch für eine Stärkung der inneren Sicherheit einsetzen. Was wir in den letzten Jahren erleben, stimmt einen schon sehr traurig. Also es kann nicht sein, dass Polizisten, Lehrer und sonstige viele Bürger in unserem Lande sich in der Zwischenzeit unsicher fühlen. Das kann es nicht sein in einer Demokratie, in der wir leben.
Also auch zurück zur Wehrpflicht?
Ja, vielleicht muss es, je nach demografischer Entwicklung, vielleicht muss es tatsächlich eines Tages wieder zurückkommen. Ja, aber natürlich auch immer mit einer Kombination Zivildienst. Viele andere Länder haben es. Ja. Die Frage ist aber auch, André, mit der Technologie, wie viele Soldaten brauchst du eigentlich zukünftig? Ja. Werden es eigentlich nicht irgendwann Konflikte sein, die eher technologisch geführt werden, eigentlich mit viel weniger Menschen, und vielleicht brauchst du dann doch keine Wehrpflicht, weil dein Berufsheer dann ausreichend ist, du aber über, weiß ich, hochmoderne Drohnen, Technologie, sonstige Verteidigungsmaßnahmen auch verfügst. Vielleicht kommen wir ohne aus.
Vielleicht könnte man aber auch mit einem einjährigen Dienst an der Gesellschaft, will ich es mal nennen, auch gerade das Thema innere Sicherheit beflügeln. Denn wenn ich Verständnis dafür wecke, was es heißt, Polizist zu sein, was es heißt, Krankenwagenfahrer zu sein, kann ich natürlich das Konfliktpotenzial auch ein wenig minimieren, das da gerade so entsteht, was man auf den Straßen sieht.
Absolut, absolut. Ja. Also ich habe zum Beispiel Zivildienst gemacht beim Roten Kreuz. Das hat mir nicht geschadet.
Glaubst du denn, dass dieses Entbürokratisieren, wir sehen das, was in Argentinien passiert, was jetzt auch in den USA passieren wird, also mit der Brechstange vorgehen, glaubst du, dass die deutsche Art das überhaupt möglich macht, dass wir uns entkrusten, dass wir uns entbürokratisieren? Mit anderer Frage, brauchen wir nicht vielleicht auch ein anderes politisches System, um diesen ganz großen Themen, die ja auch dahinter stehen, Steuerreform, Rentenreform, ja, das Rentensystem ist ja quasi am Ende, wenn man das so sieht, was da allein vom Staatshaushalt in die Kasse geht, dass es in Deutschland eigentlich fast unmöglich ist, diese großen Themen anzugehen?
Wahrscheinlich ist der Schmerz noch nicht groß genug. Ja, ich glaube schon, dass wir eine Gesellschaft sind, wenn wir komplett mit dem Rücken an der Wand sind, dann sind wir als Land auch in der Lage, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Ja, aber wir fühlen uns immer noch zu stark, / zu wohlhabend. Ja, klar, wenn man sich auch die Verschuldung verglichen zum Bruttoinlandsprodukt anschaut, sehen wir im Vergleich zu sehr vielen anderen Ländern immer noch sehr, sehr gut da. Ja, aber wer sich zurücklehnt, das haben wir jetzt auch die letzten Jahre erlebt, erleidet dann schon irgendwann eine längere Schwächeperiode, wie wir sie jetzt auch erleben. Nein, also ich glaube, wir brauchen kein anderes System. Wir brauchen eine starke Demokratie, aber auch starke und solide politische Mehrheiten, die dann diese Themen auch aufgreifen. Was wir vielleicht in Deutschland mehr brauchen, ist mehr Bürgerinitiative. Warum gehen wir nicht auf die Straße eigentlich für diese Themen? Ja, wir gehen auf die Straße für viele Dinge, die gar nicht in unserem Land passieren. Wir gehen auf die Straße für gewisse Infrastrukturprojekte. Aber wir gehen nicht auf die Straße, weil wir keinen Arzttermin bekommen. Wir gehen nicht auf die Straße, weil die Wirtschaft zu sehr schwächelt oder die Bürokratie zu hoch ist. Mich würde schon mal interessieren, wenn, ich nehme jetzt mal Berlin, ein paar Hunderttausend auf die Straße gehen würden und sagen, jetzt reicht's, dass wir immer wochenlang auf irgendwelche Termine bei Behörden warten müssen. Ja? So ein bisschen so angelehnt an die Gelbwesten-Proteste in Frankreich, ja, die wo auch Teile der Bevölkerung ziemlich großes Unbehagen hatte. Das machen wir nicht. Wir reden immer nur drüber.
Der Deutsche ist halt, der quält sich gerne, habe ich das Gefühl, ja. Und
Ja, das stimmt.
ich wollte gerne einen Schlenker ein bisschen zurück in die Wirtschaft machen. Ist denn Deutschland mit dem ganzen mit der politischen Gemengelage, über die wir gerade gesprochen haben, ist Deutschland da noch der sichere Hafen, wenn du mit Kunden sprichst?
Ja, Deutschland ist schon ein sicherer Hafen, weil wir eine hohe Rechtsstaatlichkeit haben. Ja, da gibt es Stabilität für ausländische Investoren und politisch, auch wenn wir jetzt, wenn viele Bundesbürger unzufrieden sind, verglichen mit vielen anderen Ländern, sind wir immer noch ein stabiles Land, insgesamt politisch auch gesehen. Deshalb gibt es auch weiterhin Initiativen, Investitionsinitiativen. Wir sind ein großes Land, das ist über 80 Millionen Einwohner. Das sucht auch seinesgleichen innerhalb der EU, ein großer Markt. 80 Millionen müssen auch immer wohnen. Ja, deshalb ist auch die Immobilienbranche eigentlich weiterhin interessant für ausländische Investoren. André, ich stelle mir manchmal oft die Frage, da sind wir wieder beim Jammern der Deutschen, ne? Man wandert aus, wo geht man eigentlich hin? Und ich muss dir gestehen, wenn du einmal über den Globus dann mit dem Finger gehst, du landest dann doch eigentlich im deutschsprachigen Raum immer wieder, weil eben du diese Rechtsstaatlichkeit hast, immer noch im Vergleich zu vielen anderen Ländern eine gute gesundheitliche Versorgung. Politisch sind wir auch stabil, also so schlecht ist es nicht. Ja, aber wir dürfen halt nicht nachlassen.
Jammern ist ein gutes Stichwort. Kommen wir mal zum Immobilienmarkt. Jammern die Akteure gerade ein bisschen viel? Ich meine, wir nehmen jetzt gerade Mitte Januar diesen Podcast auf und die ersten Gespräche, die man dieses Jahr geführt hat, die waren schon wieder sehr depressiv, hatte ich so den Eindruck. Ja, so rein subjektiv gesprochen. Jammern wir nicht gerade auf sehr hohem Niveau? Ich meine, die Zinsen sind wieder kalkulierbar, die Preise sind runtergegangen. Ja, da gibt es noch viele Risiken im Markt, aber ist das Gejammer etwas, was den Immobilienmarkt auch so ein bisschen auszeichnet?
Das ist ja jetzt nicht nur im Immobilienmarkt. Du kannst, glaube ich, in jede andere Branche auch gehen. Und da gibt es auch immer Gejammer. Ich glaube, wir gehen jetzt gerade durch eine Phase einer stärkeren Rekalibrierung. Ja, da gibt es Gewinner und Verlierer. Und klar, es ist nicht schön, wenn man in seinen Portfolien dann einiges an Korrekturen vornehmen muss. Ja, das frisst viel Vermögen auf, das frisst auch viel Liquidität auf. Ja, wir dürfen nicht vergessen, wir sind noch nicht komplett durch diesen Downcycle, ja, und haben auch noch nicht überall hundertprozentig die nötigen Korrekturen vorgenommen. Deshalb kann ich das schon nachvollziehen, ja. Dass sich einige immer noch schwer tun und das auch nachvollziehbar. Aber es gibt sicherlich ein paar Themen, wo man sagen muss, okay, da muss man einfach auch nicht mehr drüber jammern. Ne? Zinsen, also 1%, das wird einfach jetzt nicht mehr zurückkommen, Nullzinsen schon mal gar nicht. Wir haben ein recht gesundes Zinsniveau, ja. Nullzinsniveau ist für eine Volkswirtschaft auch ungesund, ne? Also wo Inflation auch einfach dein Geldvermögen auch auffrisst, das ist nicht gesund. Historisch gesehen ist es immer noch ein niedriges Zinsniveau, mit dem man auch arbeiten kann in der Immobilienbranche. Vielleicht funktioniert noch nicht jedes Projekt jetzt mit diesem Zinsniveau, aber da muss man, glaube ich, an anderen Schrauben dann auch drehen. Wo ich schon einiges an Verständnis habe über das Jammern, ist beim Bauen. Ja, das ist immer noch sehr, sehr schwierig. Ja, die Baukosten waren zwischenzeitlich etwas zurückgekommen, steigen aber auch wieder leicht, und wir sind da wieder zurück beim Thema Bürokratieabbau, was du vorhin auch angesprochen hast. Wir werden halt langfristig nicht florieren, wenn wir so lange Genehmigungszeiträume haben. Ja, ich meine, wenn man sich einfach mal ausrechnet, man muss ein Grundstück mehrere Jahre erstmal durchfinanzieren, bevor du da überhaupt mal bauen kannst. Ja, das sind auch alles am Ende Kosten, die der Konsument tragen muss. Auch die vielen komplexen Regelwerke fürs Bauen, die ganzen DIN-Vorschriften auch, wo wir als Branche auch mehr machen müssen. Das habe ich in der Zwischenzeit auch mal zufällig auf einem Treffen mal gelernt. Viele richten sich ja nach DIN-Normen, weil am Ende, wenn du Auseinandersetzungen hast, geht es juristisch dann auch oft um die DIN-Normen. Kommen immer sehr, sehr viele dazu. Wir müssen uns als Immobilienbranche viel stärker in diesen Prozess involvieren. Die Verbraucherseite ist immer sehr, sehr stark vertreten, die Industrieseite aber weniger. Und deshalb werden auch, sage ich mal, oft die Anspruchslevels immer weiter hochgeschraubt und die Kosten gehen immer weiter in die Höhe. Das ist etwas, was wir uns mal anschauen müssen. Also für ein gewisses Unbehagen, du hast es Jammern genannt, habe ich Verständnis, ja, dass wir bessere Rahmenbedingungen fürs Bauen benötigen. Wir sitzen da ein bisschen auch auf dem sozialen Pulverfass, wenn wir da nicht gegensteuern. Wir brauchen einfach mehr Wohnraum. Bei anderen Dingen, ja, sage ich, muss die Branche sich adaptieren.
Jetzt hast du von der nächsten Frage quasi einen Punkt schon beantwortet, denn offensichtlich wäre mehr Bauland freizugeben eine der Maßnahmen, die der Immobilienbranche helfen würden, um den nächsten Zyklus gut zu bestehen. Wäre das eine davon oder welche wären die anderen beiden Maßnahmen, wo du sagen würdest, das würde der Immobilienbranche tatsächlich sehr helfen, ganz konkret die Probleme, die wir haben, zu bewältigen?
Ja, klar, mehr Bauland und zwar auch schneller wäre gut. Das sagt sich aber auch manchmal sehr leicht. Was ich teilweise auch höre, ist, dass manche Kommunen sagen, naja, ich bin ja dann für den Infrastrukturausbau zuständig, ja, wenn ich neues Bauland ausweise, aber meine Kassen sind leer. Und deshalb weise ich es nicht aus. Also wir müssen dieses Thema größer denken, inklusive der Infrastruktur. Ne? Ich sage ja oft, dass Immobilie ohne Infrastruktur eigentlich gar nicht mehr geht. Oft sage ich es aber auch im Kontext der Energieversorgung, der Energiewirtschaft. Aber eigentlich brauchen wir es auch, was Verkehr angeht, was Bildung angeht, etc. Und da müssten wir eigentlich auch mehr Investitionsgelder zusammenkriegen, mehr Public-Private Partnerships, wie es in anderen Ländern auch gemacht wird, zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, um auch die Infrastruktur zusammen mit aufzubauen, ja, die öffentliche Hand da auch zu entlasten. Ist die eine Sache. Geschwindigkeit bei Genehmigungen, das ist ein erheblicher Kostenfaktor, hatten wir schon genannt. Und dass wir einfach auch weniger komplex bauen können. Ne? Gebäudetyp E ist zwar im Kabinett verabschiedet worden, ist aber noch nicht in Gesetz gegossen. Sonstige Bauregularien, ich glaube, da gibt es einiges zu entschlacken. Ja, wir bauen auf der Welt mit am teuersten. Bei uns in Deutschland sind die Baukosten in den letzten Jahren, mindestens im letzten Jahrzehnt, mit am höchsten gestiegen. Ich glaube, wir sind in den Top 4 weltweit.
Was man immer wieder hört in den Gesprächen, die ich so führe, ist Föderalismus. Ja, also vergiss O-Ton, André, vergiss alles, was aus Berlin kommt. Auf der kommunalen Ebene wird völlig anders entschieden und denen ist dann noch völlig egal. Die wollen noch drei andere Gutachten haben über irgendwelche Fledermausarten. Denen sind die Ideen, die aus Berlin kommen, mit schnellerem Bauen, schneller Gesetzgebung verfahren. Das funktioniert auf der Länder- und Kommunenebene überhaupt nicht. Sind das auch deine Erfahrungen?
Ja, das stimmt. Also da ist der Föderalismus, der bei sehr, sehr vielen Dingen sehr, sehr wichtig ist bei uns im Lande. Aber beim Bauen ist es sehr, sehr hinderlich. Ja? Da haben wir einen expliziten Nachteil gegenüber anderen Ländern, die einfach eine Bauordnung haben, so wie Frankreich zum Beispiel. Und ich glaube, man kann ja trotzdem mit einer zentralen Ordnung gewisse lokale Unterschiede berücksichtigen. Ja, dass du einfach sagst, okay, an der Küste muss ich vielleicht wegen, weiß ich nicht, mehr Stürmen etc. gewisse Sachen befolgen. Oder wenn du in nahe Bergen wohnst oder irgendwelchen Gebieten, wo eher gewisse Naturkatastrophen auch stattfinden, die dann auch die Gebäude beeinträchtigen. Das kannst du ja alles berücksichtigen. Also es ist schon sehr, sehr hinderlich. Da muss halt ein gemeinsamer, großer politischer Wille her. Und das muss auch aus der Gesellschaft kommen.
Jetzt steht über allem ja auch noch so ein bisschen der Klimawandel, weil man hat das Gefühl, in der Immobilienbranche sind die Herausforderungen oder die Komplexität der Immobilienbranche, wenn es die denn überhaupt gibt als solches, du hast die Vielschichtigkeit der Wertschöpfungskette angesprochen, total komplexe Branche, ja, steuerlich, volkswirtschaftlich, es kommt auf alle Themen irgendwie an und dann kommt noch eine Pandemie dazu und die Zinsen ändern sich sehr schnell und es wird immer komplexer für die Akteure der Branche. Trotz allem, was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung, die gerade die Immobilienakteure erleben? Ist das tatsächlich die Beschäftigung auch mit dem Klimawandel? Weil in den Gesprächen, die man derzeit führt, spielt das eine ja untergeordnete Rolle.
Ja, es spielt gefühlt eine untergeordnete Rolle, weil wir momentan auch noch andere Themen haben durch den Zyklus, ne? Restrukturierung, wie verschaffst du dir Liquidität, wie machst du vielleicht deine Umplanungen von Projekten, weil sie sich jetzt nicht mehr so gut rechnen wie früher, ja. Also da sind viele elementare Probleme, die die Branche lösen muss, ja, und dann hat man irgendwo so den Eindruck, dass das Thema ESG in den Hintergrund gerät, ja. Also meine persönliche Meinung ist, dass die Branche zwar vielleicht relativ spät gestartet ist, aufgewacht ist, vielleicht im Vergleich zu anderen Branchen, aber viel aufgeholt hat. Das Thema ESG ist doch eigentlich bei vielen in der Unternehmensstrategie fest verankert. Es läuft durch, ja. Nur wir müssen das Thema, glaube ich, in der Zwischenzeit in Deutschland etwas weniger ideologisch vorantreiben, sondern müssen mal dezidiert gucken, wo sind die low-hanging fruits. Ja? Und du wirst das Klima nicht retten, nur weil du das letzte Gebäude in Deutschland auf den höchsten Standard bringst. Volkswirtschaftlich ist es, glaube ich, eh nicht das Sinnhafte, weil du solltest eigentlich da investieren, wo du den größten Nutzen hast. Und da bin ich auch wieder bei der Infrastruktur. Energiewirtschaft, Energienetze etc., das hat einen immensen Hebel. Ich kann dir sagen, von unserem Portfolio in der Berlin, wo wir auch immer den CO2-Footprint messen, kannst du immer ablesen, wenn es bei uns eine größere Veränderung in der Energiepolitik gibt. Du siehst, wenn wir Gas- und Kohlekraftwerke wieder ans Netz gehen, ja, das ist da, wo wir ansetzen müssen. Es bringt langfristig nichts, also die zweite, dritte und vierte Dämmschicht auf Häuser anzubringen. Ja, extrem kostspielig. Das wird mir bei uns im Lande etwas zu sehr ideologisch gefahren, dass du an allen Schrauben drehen musst und sie teilweise auch überdrehst.
Jetzt seid ihr als Berlin-Hyp als Unternehmen auch auf dem Weg zur CO2-Neutralität. Ich glaube, die wollt ihr in diesem Jahr erreichen, wenn mich nicht alles täuscht. Seid ihr da auf einem guten Weg?
Ja, wir sind auf einem guten Wege, aber auch wir müssen sagen, ganz klimaneutral, ja, schaffst es dann auch ganz am Ende dann nur noch auch mit einem Ankauf von Zertifikaten. Unsere neue Gebäudezentrale wird auch einiges beitragen, die in 25 fertig wird. Wir haben extra investiert in Geothermie. Wir haben 60 Bohrungen, 100 Meter tief. Wir haben, glaube ich, jetzt auch als eines der ersten Hochhäuser in Berlin auch Solarpaneele an der Fassade. Da gibt es auch tolle Techniken in der Zwischenzeit. Du erkennst das erst, wenn du, also nicht 30, 40 Zentimeter mit deinem Auge eigentlich vor diesen Paneelen bist, dass das Solarpaneele sind. Das zusammen wird so circa 80-85% von unserem Eigenbedarf decken. Also auch da beziehen wir dann 15% Energie immer noch auf öffentlichen Netzen. Ja. Und wenn die nicht klimaneutral sind, schaffen wir es alleine schon auf der Energieseite nicht. Aber ich sag mal, es ist schon mal gut als Gesellschaft näher sich an die Null, also sich langsam an die Null ranzurobben. Ja. Null ist ein sehr, sehr hehres Ziel. Ja. Man sieht es ja auch, wie ambitioniert die Krempfade sind. Das ist nochmal ein großes Stück Arbeit.
Ein anderes großes Thema, was durch die Gesellschaft wabert, ist der Fachkräftemangel. Gibt es den im Bankenwesen eigentlich auch?
Ja, den gibt es natürlich auch im Bankwesen. Wir und viele andere Häuser haben es oben auf der Agenda. Wir haben auch sehr, sehr starke Jahrgänge, die in den nächsten Jahren, beziehungsweise in den nächsten 10 Jahren in Rente gehen werden. Das kannst du nur ausgleichen, wenn du technologisch auch viel investierst in Digitalisierung, in KI. Aber du musst dich auch als Unternehmen weiterhin interessant machen. Ja. Die Bankenbranche muss sich weiterhin interessant darstellen. Wir als Berlin-Hyp haben immer versucht, und ich glaube, es ist uns auch gelungen, uns als sehr fortschrittliches, modernes Unternehmen aufzustellen mit einer klaren Strategie, die auch jüngere Generationen anspricht. Also quasi diesen Purpose. Ja, Bankgeschäft ist jetzt nicht nur Geld nach links und nach rechts zu drehen, sondern was ist eigentlich dein Purpose in der Gesellschaft? Ne? Und für uns war es Berlin-Hyp oder weiterhin ist, nachhaltigen Wohn- und Arbeitsraum zu schaffen, ja, und als Bank mit modernen Technologien zu arbeiten, interessante Arbeitsplätze zu schaffen. Und wir haben so auch unsere Belegschaft auch gut anwachsen lassen können und haben auch viele junge Kolleginnen und Kollegen auch dadurch gewinnen können, zu uns zu kommen.
Brauchen wir zukünftig überhaupt noch so viele Banker? Anders gefragt, wird sich der Markt konsolidieren und es gibt irgendwann nur noch die ganz großen Big Player und steht eine Konsolidierung an?
Die Branche konsolidiert sich ja schon seit längerem. Mhm. Ja. Man sieht es an den Fusionen, ob sie in großem Stile stattfinden oder auch kontinuierlich zwischen kleineren regionalen Playern. Ich glaube, diese Entwicklung wird weitergehen. Ja. Wir haben traditionell viele Banken in Deutschland. Der Wettbewerb und die steigenden Kosten, auch gerade auf der regulatorischen Seite, treiben die Konsolidierung an. Was ich aber auf der anderen Seite mir nicht wünschen würde, wenn man halt dann nur ein paar große Player hätte. Ne, wir haben ein drei Säulenmodell in Deutschland mit den Privatbanken, dem öffentlich-rechtlichen Sektor, also sprich die Sparkassen, den Landesbanken und dem genossenschaftlichen Sektor mit den Volks- und Raiffeisenbanken. DZ Bank. Das sind wichtige Modelle. Ja, sie erfüllen jeweils eine wichtige gesellschaftliche Rolle. Ja, auch wenn du gerade die öffentlich-rechtlichen, die genossenschaftlichen Banken auch anschaust, und es ist halt auch weiterhin wichtig, dass die Gesamtbreite unserer Gesellschaft und Wirtschaft auch mit sehr guten Bankprodukten bedient wird.
Was sind denn in der Bankenszene die größten Hebel für Effizienzsteigerungen?
Ja, das ist eigentlich in vielen internen Vorgängen in der Analyse, ja, wo du Digitalisierung, aber auch KI verstärkt ansetzen kannst. Auch gerade die ganzen Reporting-Anforderungen, die ja immer mehr werden, ja, wenn du da auch größtmöglich automatisieren kannst, das ist ein großer Hebel. Klar, wir sind jetzt ein Spezialfinanzierer mit eher weniger Kunden und weniger Transaktionen, ja, kannst du fast eher als Manufaktur bezeichnen. Aber auch da gelten die Dinge, die ich über Digitalisierung und KI gesagt habe, und sie gelten erst recht im Massengeschäft. Ja. Und da ist, glaube ich, noch einiges zu hebeln. Ich glaube, es gibt immer noch genügend Banken, wenn du eine private Baufinanzierung beantragst, wo du noch zig Formulare handschriftlich ausfüllst und dann einschickst, ja, anstatt es komplett online zu machen. Die Frage habe ich auch mal einer Bank gestellt und ich gesagt, warum macht ihr das nicht komplett online? Ihr könnt es dann quasi schon alles digital einlesen, ja, alles ist digital schon vorhanden. Da hieß es, naja, man muss halt nochmal durchgucken und oft ist die Fehlerquote der Konsumenten dann sehr groß, wo du dann auch vieles korrigieren musst. Da kann aber dann wieder KI ins Spiel kommen, die ja dann auch solche Sachen prüfen kann und dann sagt, pass mal auf, hier da und da in den Feldern musst du dir das vielleicht nochmal als Bank anschauen. Also auf der Digitalisierungsseite, da geht noch einiges, würde ich sagen.
Zwei Fragen habe ich noch. Die eine ist halb politisch und halb auf den Bankensektor bezogen. Wenn du auf die USA schaust und die Wahl von Trump, hast du dann ein bisschen Sorge, dass europäische Banken da ein bisschen unter die Räder kommen könnten bei dem, was Herr Trump davor hat?
Ja, das habe ich im internationalen Geschäft, habe ich da schon Sorge, dass es da eine Verzerrung geben könnte. Er ist eher für eine lockere Finanzaufsicht. Die Banken nehmen das natürlich dort sehr gerne an, ob es jetzt, sag ich mal, Basel-Frameworks angeht oder auch ESG-Regulierung, ja, die sehr große geschäftspolitische Auswirkungen hat. Das hat eine Auswirkung, was kannst du als Geschäft machen, ne, als Bank? Und das hat auch auf der Kosten- und der Kapitalseite Auswirkungen. Wenn der Kurs so weiter anhält, wird es eine Verzerrung geben zwischen USA und Europa. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich als ausländische Bankgeschäfte auch zum Beispiel in Deutschland machst und auch unter gewisser EZB-Aufsicht bist, kannst du dich natürlich auch dem europäischen Regime jetzt nicht komplett entziehen. Aber es gibt da Möglichkeiten der Arbitrage dann, ne, zwischen diesen Systemen, das sehr strenge bei uns in Europa und dann das wahrscheinlich das System in den USA, was dann auch etwas lockerer wird.
Meine Abschlussfrage, die ich immer stelle, was wünschst du dir von Politik und Immobilienbranche?
Politik, ja, endlich die Dinge anpacken im Lande. Weniger ideologische Diskussionen, weniger um den heißen Brei herumreden, weniger Klientelpolitik, sondern wirklich die Dinge zu tun, die uns wirtschaftlich und gesellschaftlich nachhaltigen Wohlstand bereiten werden. Das aber natürlich mit der notwendigen sozialen Gerechtigkeit. uns fürs Ausland wieder interessant zu machen. Und ja, das Thema innere Sicherheit, das hatte ich, glaube ich, auch vorhin schon mal erwähnt. Und wir werden sicherlich Koalitionen haben, keine Ahnung, ob aus 2 oder 3 Parteien. Mein Wunsch ist aber, dass da die Parteien auch bei den wichtigen Themen einfach mehr zusammenarbeiten. Ja, das ist eine großgesellschaftliche Aufgabe. Und für die Immobilienbranche nicht den Mut verlieren, aber ich glaube, unsere Branche ist ja von sehr viel Entrepreneurship gekennzeichnet. Wir werden da jetzt noch durch die letzten Schwierigkeiten der Korrekturen durch den Zyklus gehen müssen und quasi den Blick nach vorne und nicht nachlassen, sich bei der Politik auch einzusetzen, dass die Rahmenbedingungen sich ändern. Wir waren ja auch bei dem Thema vorhin, ne? Für was geht man auch auf die Straße? Ja? Vielleicht müssen wir als Branche auch mehr auf die Straße gehen und uns mehr an den Endverbraucher wenden. Ja, vielleicht etwas weniger an die Politiker, sondern über dem Konsumenten klar zu machen, warum Bauen immer teurer wird, warum immer weniger gebaut wird, warum die Mieten immer weiter steigen, warum Mietendeckel am Ende nichts für den Verbraucher bringen, etc. Und über den Verbraucher quasi den Druck zu erhöhen, auf die Politik diese Rahmenbedingungen auch zu ändern.
Sascha Claus, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Wir sehen uns spätestens am 6. März beim Immobilienmanager Award. Und vielen Dank für den netten Austausch.
Ja, lieber André, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und bis bald.